Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcius Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Serie Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wallen, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber.
Ciao a tutti.
Hallo René, hallo liebe Tifosi, ihr hört uns wieder nach zwei Wochen Abstinenz, zumindest bei mein Sportpodcast, denn zwischendurch liefern wir dann bei Patreon unseren Patreons eine Spieltagsanalyse aus gegebenen Gründen, die wir ja eh schon angeführt hatten, dass es für uns wesentlich weniger Arbeitsaufwand ist, ne? Lieber René. Und ja, jetzt sind wir wieder da, nach zwei Wochen, und ich denke mal, du bist heiß wie Frittenfett. Spür das bis hierhin.
Ja, absolut.
Absolut.
Lass die Party steigen.
Yes! Liebe Tifosi, wir sind wieder bei der klassischen Spieltagsanalyse angelangt und der vergangene Spieltag der höchsten italienischen Spielklasse hat wieder ja für einige Überraschungen gesorgt und spektakuläre Spiele, spektakuläre Tore. Und ja, René, fangen wir an mit der alten Dame, glaube ich, denn ich glaube, da haben wir eine Menge Gesprächsbedarf drüber. Ich glaube, der alten Dame ist der Gehstock irgendwie weggeknickt gegen den Aufsteiger aus Benevento und ja, ich glaube
Schlaganfall.
Schlaganfall und dann war es Pippo Inzaghi, der alten Dame, die gerade einen Schlaganfall hat, auch noch den Gehstock weggetreten hat. Oder besser gesagt, nicht Pippo Inzaghi, sondern Adolfo. Ja gut, wie wird das ausgesprochen? Geich ist ein Argentinier. Wie spricht man diesen Namen aus?
Adolfo.
Adolfo. Punkt. Einfach nur Adolfo, der den Siegtreffer ja, in Turin sogar erzielte. 22-jähriger Argentinier, ausgeliehen von ZSK Moskau. Fünftes Spiel, zweites Tor für den jungen Gaucho. Und ja, dem Ganzen vorausgegangen, ja, ein kapitaler Bock von Arthur.
Wow, echt super. Querpass Arthur, diesmal mit einem legendären Querpass.
Ja, war schon.
Da sind wir auch gleich in der Nähe vom Flop des Spieltags, aber so weit wollen wir jetzt noch nicht gehen. Ja, aber jetzt nicht nur auf Arthur einzugehen. Also im Hinspiel 1-1 gegen Benevento. Ja. Das war schon grenzwertig.
Ja.
Und jetzt einen Punkt aus zwei Spielen gegen den Aufsteiger, bei allem Respekt vor Benevento, das ist schon eine mittelschwere Katastrophe. Also ich würde den Juve-Spielern da wahrscheinlich so ein Monatsgehalt abziehen oder so wahrscheinlich. Ja. Könnte man schon so in die Richtung was überlegen.
Nicht nur du, René. Es waren ja auch einige Fans, die sich sehr kritisch geäußert haben, die das Twitter-Profil von Juve attackiert haben, haben dem Juve-Management und Pirlo vorgeworfen, sie würden ihr Juventus zerstören. In der Kabine soll Juve-Presi Agnelli mit Pirlo aneinander geraten sein, wie La Stampa berichtet hat, und es sollen sogar Beleidigungen zwischen den Protagonisten gefallen sein. Also da scheint wirklich gerade der Baum oder der Gehstock der alten Dame auf jeden Fall zu brennen. Ja, was denkst du? Weil es wurde jetzt schon teilweise gesagt, ich weiß nicht, ob es Del Piero war, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ja, ich meine, es war Del Piero, der hat gemeint, Juve sollte nicht nur nach dem Scudetto schauen, sondern auch nach hinten schauen, denn Neapel und Atalanta sitzen der alten Dame gehörig im Nacken. Und gerade Atalanta ist ja ohne Champions League jetzt richtig gefährlich.
Ja, Atalanta auf jeden Fall. Ja, wenn du zu Hause gegen Benevento nicht gewinnst, solltest du nicht mehr nach vorne sehen, sondern eher nach hinten. Das ist mal ein ganz klares Ding. Ja, Del Piero hat sich diese Woche öfter mal zu Wort gemeldet, weil er hat auch Ronaldo in der Kritik gestanden ist, relativ hart. Und er hat zum Beispiel aber dann Ronaldo aber ganz klein Schutz genommen und hat gesagt, er ist der Einzige, der in jedem Spiel trifft. Er und Chiesa sind eigentlich diejenigen, die Woche für Woche Leistung bringen. Und die tun ihm eigentlich auch ein bisschen leid in dem kollektiven Desaster, wo Juve da auch feststeckt. Klar, die Wochen zuvor hatte Juve, muss man fairerweise sagen, wirklich immer wieder sehr schwerwiegende Ausfälle.
Ja.
Aber an dem Spieltag habe ich mir eigentlich gedacht, hey, schau, Juve das erste Mal wieder ziemlich stark besetzt. Könnte eine Abreibung werden für Benevento. Dem war dann nicht ganz so. Ja. Benevento, klar, hat das gemacht, was sie in dem Spieltag machen müssen. Inzaghi hat auch scheinbar gesagt, nach dem Spiel, er hatte schon eine Niederlagenansprache vorbereitet gehabt, weil er selbst nicht dran geglaubt hat, dass da irgendwas zu holen gibt.
Ehrlich jetzt? Schon ja, im Vorspiel, also vor dem Spiel.
Geil. Ja, hat er sich schon Gedanken gemacht, wie das dann werden wird, oder wie er die Mannschaft dann vorbereitet. Wahrscheinlich, ja, gegen Juve kann man verlieren, was der so macht, also so Gedanken. Und wie kann ich die Mannschaft dann fürs nächste Spiel dann wieder aufrütteln?
Ja.
Aber dass sie dann mit drei Punkten mit nach Hause fahren, das ist dann schon eine geile Sache.
Ja,
Juve hatte mehr Spielanteile, aber das bringt da halt nichts. Also wenn du nichts reinbringst, also ja, 73% Ballbesitz zu 27, wir haben es schon oft genug angesprochen, dass das wenig ausschlagkräftig ist, wenn du keine Durchschlagskraft hast.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, wie wenn Juve keine Torschancen gehabt hätte. Also sie hätten gut und gerne auch 1, 2, 3 machen können. An dem Spieltag ist halt alles zusammengefallen. Und jetzt sind wir halt auch an dem Punkt angelangt, wo wir vor der Saison dann schon oft gesagt haben, ja, wie viel Zeit wird denn da Pirlo bekommen. Jetzt sind wir schon 11:55. Jetzt sind wir bei nicht mehr sehr viel Zeit. Ja, er durfte sich ein bisschen bewegen, ein bisschen hatte er einen Spielraum im Herbst noch, als nicht ganz so gut lief. Jetzt mit Ausscheiden gegen Porto, Meisterschaft ist abgefahren, katastrophales Abschneiden gegen einen Aufsteiger. Jetzt wird es natürlich auch für Andrea Pirlo etwas eng. Und ja, wenn die Juve-Verantwortlichen vielleicht denken, dass die Champions League auch in Gefahr ist, müssen wir mal schauen in 2-3 Runden, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Also für Pirlo zieht sich auf jeden Fall die Schlinge ein wenig zu.
Weißt du, was ich krass finde, René? Irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Also Juve ist ja eigentlich eine Mannschaft, wo es untypisch ist, dass da so krasse individuelle Böcke passieren, aber dieser Pass, den Arthur da geschlagen hat, ich könnte schwören, den hätte ich von dem Alexandro auch schon gesehen, diese Saison. Akkurat denselben. Ich glaube, war das nicht sogar gegen Milan gewesen, wo der Alexandro so einen Querpass da auch hoch in die Mitte geschlagen hat. Ich bin mir nicht mal sicher, aber ich weiß nicht, es sind immer wieder individuelle kapitale Böcke, ob es jetzt Arthur ist, Bentancur in der Champions League, oder Alexandro, wie ich eben gesagt habe, man kennt Juve gar nicht mehr so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der greift irgendwie nichts so richtig zusammen. Ne? Weder mental, weil man einfach nicht konzentriert genug ist, noch habe ich das Gefühl, dass man gegen tiefstehende Gegner, die vor allem, also ist jetzt meine Beobachtung, die mit Dreierkette spielen und dann die zur Fünferkette wird, dass Juve da einfach kein Gegenmittel hat. Ne? Also dass es taktisch nicht funktioniert. Und teilweise jetzt gegen den Aufsteiger waren die auch viel zu hektisch gewesen und haben nicht die Ruhe gehabt, einfach mal den Ball zirkulieren zu lassen, schnell vor allem zirkulieren zu lassen, die Abwehr damit zu beschäftigen, auseinanderzuziehen. Das hat alles nicht geklappt. Und ich weiß es nicht. Ich habe auch das Gefühl, es ist einfach keine Mannschaft. Das ist einfach keine eingeschworene Truppe. Das sehe ich einfach nicht.
Keine Ahnung. Für mich ist es auch aktuell so eine seelenlose Mannschaft, die ohne Charakter auftritt. Und das sind wirklich nur zwei, drei Spieler, wo du merkst, oder die auch wissen irgendwie, was es bedeutet, für Juve aufzulaufen.
Ja.
Und bei allen anderen oder beim Rest, die wirken irgendwie so teilnahmslos. So wie, ja, wir gehen halt zur Arbeit. Und wenn es nicht läuft, gehen wir halt wieder auch nach Hause so. Aber ich spüre da irgendwie nichts.
Ja.
Kein Feuer, kein Brennen, kein wir wollen es jetzt zeigen. Alle sind rausgeflogen gegen Porto und Porto ist jetzt nicht gerade Top-Favorit auf die Champions League. Da musst du normal brennen und die nächsten vier Gegner, die musst du bildlich fast töten. Also da musst du brennen, du willst es den Fans beweisen, du willst es den Kritikern beweisen und dann kommt so ein Auftritt und dann verlierst du gegen einen Aufsteiger mit 0-1 sang- und klanglos. Also das ist eine Arbeitsverweigerung für mich.
Also ich glaube, Benevento hat seit Monaten keinen Sieg mehr gelandet, Alter. Die haben, letztes Spiel haben die, glaube ich, 4-1 gegen Florenz auf den Sack bekommen. Also sie waren, sind wirklich am Nullpunkt.
Ja, gewesen, ich glaube, die hatten 10 Spiele oder so nicht gewonnen. Ja. Dann kommt der Punktelieferant Juventus.
Wahnsinn.
Also das ist schon... Ja, und vor dem Spiel muss man sich dann auch fragen, da war Pirlo auch mehr damit beschäftigt, sich über Inter aufzuregen. Ja, das war über Benevento ist ja gar nicht gesprochen worden. Ja, Inter ist so glücklich und morgen wollen wir Druck auf Inter aufbauen. Ja, hat er gut geklappt, vielleicht beim Conte, wenn er in der Früh im Klo sitzt. Ja, das ja, aber sonst war da nicht viel Druck da von Conte, glaube ich. Also
ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so um auf die Mannschaft zurückzukommen, wie du es eben gesagt hast, Ronaldo und Chiesa, das sind die zwei, die wirklich die Mentalität haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich der Rest der Truppe irgendwie auf deren Nacken ausruht. Hinter den beiden versteckt, vor allem hinter Ronaldo. Deswegen fand ich es auch so interessant. Jetzt sind ja die letzte Abstimmung, die ich gesehen habe, war ja so, dass die Stimmung gekippt ist. Ja, dass die Mehrheit der Juve-Fans möchte, dass Ronaldo verkauft wird. Und auf den Faktor da nochmal einzugehen, keine Frage, Ronaldo liefert ab gerade. Ja, das kann niemand abstreiten. Aber die Frage ist, welche Wirkung hat er auf die Mannschaft? Ne? Weil ich habe das Gefühl, dass sich, wie gesagt, viele hinter Ronaldo verstecken und vielleicht selber nicht mental weiterentwickeln, in Sachen eine Führungsfigur zu werden. Weißt du, ich meine? Weil wenn ein Ronaldo nicht im Team ist, dann wird die Hierarchie ja neu geordnet und dann müssen andere Kräfte, wie beispielsweise ein Arthur oder Morata oder wie sie alle heißen, ja, dann verändert sich auch die Hierarchie der Mannschaft und der eine oder andere denkt sich, okay, der Ronaldo ist weg, ich muss jetzt mal hier zum Führungsspieler reifen und ich muss jetzt den nächsten Step machen und so habe ich das Gefühl, alle verstecken sich hinter Ronaldo und keiner fühlt sich mehr verantwortlich, in die Bresche zu springen und ich weiß inwiefern das Ganze dann schon vielleicht negativ für das komplette Team ist. Und deswegen hatten wir ja auch schon zu Beginn, wo Ronaldo da hingewechselt ist, da habe ich ja damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da hatte ich ja die These gesagt, so vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte das Gehalt und die Ablöse, die man für Ronaldo bezahlt hat, in 3-4 richtig starke Spieler gesteckt, um den Kader mehr auszubalancieren. Weil ich das Gefühl habe, der ist nicht so richtig ausbalanciert, weder von der Hierarchie her, noch von den Mannschaftsteilen her, wenn ich jetzt zum Beispiel ans zentrale Mittelfeld denke. So. Keine Ahnung. Und irgendwie scheint die Stimmung jetzt gerade auch in diese Richtung zu kippen, weil man gesehen hat, jetzt in den letzten 3 Spielzeiten, es läuft nicht. Also vor allem in der Champions League.
Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Aber mir ist es jetzt ein bisschen zu billig, auf den einzigen Mann, der liefert, da die anderen quasi ein bisschen in Schutz zu nehmen und zu sagen, vielleicht liegt es daran, dass der einfach zu viel Präsenz hat.
Nee, das ist nur ein Teilaspekt, nicht falsch verstehen. Das ist für mich nicht der Hauptgrund, das ist für mich ein Teilaspekt, weil ne, taktisch ist ja auch nichts.
Also für mich ist es im Großen und Ganzen, das Experiment Pirlo funktioniert nicht. Und das muss halt dann auch die sportliche Führung dann halt auch den Kopf hinhalten. Sie wollten es versuchen mit Pirlo. Und das ist halt immer das Risiko mit einem jungen Mann. Er kann zum Guardiola werden. Oder du verkackst halt das Jahr. Es kommt gar nichts bei rum. Und das war natürlich auch für Pirlo das Risiko. Klar, Gattuso hat zum Beispiel gesagt, ja Wahnsinn, Pirlo bekommt da gleich die Chance bei Juventus und alle anderen mussten das hart erkämpfen. Er war bei Pisa und weiß der Kuckuck. Und Pirlo darf gleich bei Juve ran. Ja, aber der Nachteil ist, wenn du zu Juve gehst und verkackst, wo kommst du dann noch unter?
Ja, dann das stimmt. Ja, machst er du hat die Erfahrung nicht, nicht, ne? Er hat die Erfahrung nicht.
Ja, ist dann schwer, Fuß zu fassen. Aber ja, jetzt haben wir genug auf Juve gebasht. Muss auch sagen, Benevento und vor allem einige Spieler sind da wirklich bei rausgestochen in diesem Kollektiv, Allen voran war es natürlich Montipo, der Torwart. Und ich weiß, wir haben ja gesagt, wir machen auch gleich eine Top 11 mit.
Genau.
Darf ich da auch jemanden gleich nominieren? Also von mir, wenn ich da gerne aufstellen würde.
Natürlich, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wenn du für die Top 11 dieses Spieltags aus diesem Spiel nominiert hast. Und da habe ich schon durchgehört, das ist der nette Herr Montipo, wie heißt der? Montipo, ja. Den hast du...
Mit 8 gehaltenen Bällen, den will ich Wahnsinn. Da auf jeden Fall nominieren. Wenn du auswärts gegen die alte Dame gewinnst, dann hat der Torwart meist ein gutes Spiel gemacht. Genauso war es in diesem Fall.
Ja.
Und ein weiterer Mann ist mir auf jeden Fall ins Auge gestochen, der sehr, sehr stark war. Und zwar über die rechte Seite Improta.
Improta wieder, okay. Der war schon mal bei uns in der Top 11. Oder zumindest im erweiterten Kreis.
Genau, ich glaube im erweiterten Kreis war es damals, ja. Er hatte die meisten Ballabnahmen. Mhm. Gewann die meisten Duelle des Spiels mit 14 Stück Zweikämpfe und war auch der meistgefaulteste Spieler, also auch die Zweikämpfe hat auf seine Seiten, ist da für mich auch noch ein bisschen rausgestochen. Und der Adolfo Geitsch hat es bei mir zumindest in den erweiterten Sturmkreis geschafft. Der ist ein Wechselspieler, also er hat es jetzt nicht ganz in die Top 11 geschafft. Aber zwei Spieler von Benevento habe ich drin und von der alten Dame leider niemanden. Überraschung.
Mashallah, 3 Stück auf einmal. Ich gehe auf jeden Fall bei dem Black Panther Montipo mit. Ja, den habe ich auch nominiert, aber ansonsten habe ich keinen aus diesem Spiel. Aber ich kann es nachvollziehen, dass du die Jungs im erweiterten Kreis hast.
Also gut. Ich spiele 3, 4, 3.
Okay, ich spiele 4-3-3. Ich spiele 4-3-3.
Alles klar. Ja, alles und der spielt da auf der rechten Schiene im Brotta.
Alles klar. Ja, dann machen wir das Spiel zu. Juve weiterhin auf der 3, aber nun mit 4 Punkten Rückstand auf Milan, 10 Zähler auf Inter und wie gesagt, Neapel und Atalanta sitzen der alten Dame mit nur 2 Punkten Rückstand im Nacken. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Partie und das war das Topspiel des Spieltags, und zwar empfing die Roma den SSC Neapel, der ja momentan in einer richtig guten Form ist. Nach dem 1-0-Sieg gegen Milan kamen nun die Giallorossi, oder besser gesagt, die Neapolitaner gingen zu den Giallorossi. Und ja, es war der nette Herr Mertens, der mit 2 Buden die Römer abschoss. 2-0-Sieg für Gattuso's Truppe und ja, wir haben für euch nach langer, langer Zeit mal wieder unseren Neapel-Experten Cristiano Cuccarello befragt, wie er die Partie gesehen hat und ja, wir wollen euch sein Statement zu diesem Topspiel nicht vorenthalten.
Ja, mein Freund Sascha, sehr schön, dass du wieder an mich denkst. Klar, ich bin immer zu haben für sowas. Ja, ich will es versuchen, noch nicht so lang zu machen. Also gestern das Spiel, da hat man auf jeden Fall gemerkt, da ist ein Schalter wohl irgendwie umgelegt worden im Kopf. Und ich glaube, man hat auch gemerkt jetzt so langsam, diese Doppelbelastung, die haben wir nicht mehr. Also wir waren gestern erstaunlich frisch unterwegs. Also wir haben fast das ganze Spiel ja, gut, bis auf die letzten 20 Minuten, glaube ich, der zweiten Halbzeit, haben wir... Ja, kontrolliert, beherrscht, Ballbesitz, Fußball wie in alten Zeiten mit Sarri. Also alle haben sich super bewegt, Laufwege. Also das war wirklich, das sah so aus wie früher. Alles so automatisiert. Also es hat teilweise auch richtig Spaß gemacht zuzusehen. Wirklich den Ball sehr gut laufen lassen. Und ich glaube schon, dass das was mit dieser Doppelbelastung auch zu tun hat, dass die Spieler fit waren, die waren frisch. Dann sind natürlich auch wichtige Spieler zurückgekehrt, wie Mertens. Da komme ich jetzt auch schon zu deiner zweiten Frage, Schlüsselspieler. Also Mertens, ganz klar, Zielinski ist ja momentan unser absoluter Leader. Also das sind so die Schlüsselspieler auch für gestern gewesen. Und Insigne ist natürlich auch bei vielen Aktionen auch mal dabei. Also das waren so für mich die Schlüsselspieler. Und der Rest hat einfach funktioniert. Ne? Also auch das Mittelfeld gestern, Demme, super Spiel gemacht, super effektiv. Fabian Ruiz hat gestern auch sehr, sehr gut gespielt, hat alles richtig gemacht. Ja, und insgesamt hat die Mannschaft gestern wieder funktioniert. Zusammengespielt, jeder ist für den anderen gelaufen. Also das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Und ja, ich denke auch, der Präsident hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Der ist ja seit... zwei, drei Wochen ganz nah bei der Mannschaft, hat auch mit Gattuso gesprochen und mit der Mannschaft. Und ich glaube, er hat auch entscheidenden Beitrag oder Anteil, dass wir jetzt wieder in die richtige Spur finden. Also da bin ich überzeugt von. Und ich denke auch, dass wir jetzt den vierten Platz bekommen können.
Oh!
Attacke!
Ansage aus dem Neapel-Lager. Vielen Dank, Cristiano Cuccarello.
Danke.
Ja, also sind wir mal ganz ehrlich. Also Neapel jetzt durch den Sieg 6 Spiele in Folge ungeschlagen. Rangiert auf Platz 5. 2 Zähler hinter Juve, ne? Mhm. Ja, und das ist
jetzt eigentlich möglich. Dort, wo wir sie vor der Saison erwartet hatten. Da ein bisschen dichter dran am Führungspaket.
Sie waren ich habe ja gesagt, die werden Zweiter sogar, Neapel. Hatte ich. Ja, doch,
Ich habe da meine schlaue Liste.
Ich glaube schon.
Sascha May hat dritter Platz gesagt, Neapel.
Dritter?
Ja.
Ah.
Ich habe sie auf 5 dort, wo sie jetzt sind. Ja, Experte bleibt halt Experte, ne?
Ja, warten wir erstmal ab, ne? Warten wir mal ab. Also definitiv Neapel in Lauerstellung.
Na, sehr stark.
Ja,
absolut.
Aber er hat recht. Auch gegen Milan habe ich schon gedacht, Alter, hier sind so viele Sarri-Ansätze wieder zu sehen bei Neapel. Ja. Die hast du auch gegen die Roma wieder gesehen. Und ich frage mich echt, womit das zusammenhängt. Und vor allem bin ich gespannt, ob sie dieses Spiel, was sie jetzt gegen Milan und Roma gehalten haben, ich meine, es sind ja beides Mannschaften, die auch aktiv Fußball spielen wollen, aber was ist, wenn sie gegen einen destruktiven Gegner spielen, gegen einen tiefstehenden Gegner, ob dann wieder Punkte gelassen werden oder ob man weiterhin dann in der Lage ist, durch diese Sarri-Elemente, die ja eindeutig wieder zu sehen sind, auch tiefstehende Gegner aufzubrechen, ne?
Ich glaube nicht, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen, ganz ehrlich. Gegen die Roma ist es ja. In Wahrheit kannst du viel Geld verdienen, wenn die Roma gegen ein Top-6-Team spielt und du tippst gegen sie. Also das ist ja mittlerweile, weiß nicht, was haben die, 1,20er-Quote, weil die gewinnen kein einziges Spiel oder holen nie einen Punkt gegen die Top-Mannschaften. Ja. Wenn man es auf das runterbricht. Und gegen Milan war es jetzt so, wie viel haben Stammspieler bei Milan wieder gefehlt? 7 oder so? Also das muss man halt auch mal erwähnen.
Ja, man muss auch erwähnen, gegen Inter hat Neapel das Spiel gemacht, die haben ganz, ganz unglücklich 1-0 verloren. Ne, falls du dich erinnerst, die haben Inter wirklich an die Wand gespielt. Die haben gegen Juve gewonnen 1-0. Also so die
Spiele. Die großen Mannschaften sehen sie stark.
Ja, ne? Die haben auch Atalanta in der Hinrunde 4-1 geschlagen. Also ich weiß nicht, Alter. Ich glaube eher, das Problem liegt bei den kleinen Mannschaften, ne?
Ja, müssen wir schauen. Also es war jetzt auf jeden Fall beeindruckend für mich, vor allem, dass sie defensiv sehr, sehr stark gestanden sind. Mhm. Mit Koulibaly und Maximovic, weil sie wirklich fast gar nichts zugelassen haben.
Hüsei bis auf den einen Alter, wieder solide.
Ja, bis auf den individuellen Bock von Koulibaly, wo dann Pellegrini an die Stange geschossen hat, ist eigentlich im Prinzip gar nichts vor der Roma gekommen. Es war schon sehr, sehr schwach vor der Roma auch. Und Neapel sehr gut, sehr kompakt und wie er es gesagt hat, hat auch richtig frisch gewirkt und haben jetzt die meisten Spieler wieder am Start und ja, dann macht halt die individuelle Klasse von einem Mertens halt dann den Unterschied daraus, der wirklich auch richtig gut war.
Ja. Aber die Roma also müssen wir ja auch in Schutz nehmen, ne? Da sind ja auch einige Spieler verletzt. Also
immer wieder mal, ja klar, die Roma natürlich auch.
Ja. Mkhitaryan, denke ich mal, der Ausfall tut am meisten weh, dann im Mittelfeld.
Smalling natürlich.
Smalling, dann der Franzose im Mittelfeld, wie heißt der nochmal?
Veretout
hat gefehlt. Ja, das sind schon wichtige Spieler auch. Ne?
Ja, Sandiolo vergessen wir immer wieder mal, aber der fehlt schon so lange. Also sie haben schon wirklich richtig harte Ausfälle. Das muss man auch dazu sagen. So gut die Leistung von Neapel war, hat natürlich jetzt auch vielleicht mit den schwierigen Gegnern, aber die haben sie gerade zum richtigen Zeitpunkt auch bekommen, muss man fairerweise dazu sagen. Das ist ihnen sicher nicht ungelegen bekommen. Wer mir zum Beispiel auch richtig krass gefallen hat, vor allem die eine Aktion war halt richtig geil. Immer klar, das zweite Tor von Mertens, aber dass da der Politano nochmal quer liegt, das ist schon absolute Weltklasse.
Ja,
da der hohe Ball und der köpft ihn dann nochmal quer rüber zu Mertens, das habe ich richtig gefeiert. Also diesen Assist, das war richtig geil gemacht von Politano und Neapel absolut in Angriffsposition. Also jetzt, wenn man jetzt so stand, jetzt betrachtet, die Roma auch noch in der Euroleague dabei, Lazio von Hauses ein bisschen hinten ran, dann ist es eher tatsächlich der SSC Neapel, der in die Top 4 vorstoßen kann. Natürlich brutal, dass man sich vorstellt, dass vor dem Vorderen 4 noch irgendjemand rausfliegen kann. Das muss man natürlich auch sagen.
Ey, also dieses Spiel gegen Juve, das wird ja fast wie so ein, oh Gott, das wird so entscheidend sein, das Nachholspiel gegen Juve zwischen Neapel. Also ich glaube, die werden sich da übelst bekämpfen, bis auf die letzte Hautschuppe, Alter. Das,
boah. Ja, das kann gut und gerne sein. Ja, das wäre für Juve natürlich, könnte es nochmal so einen Boost geben, dass sie dann Respektabstand auf Neapel schaffen. Umgekehrt könnte es natürlich für der Ablauf einer werden, also das könnte sehr, sehr unangenehm werden. Das wäre für mich so ein Spiel, wo dann der Agnelli nochmal auf Transfermarkt schaut, weil er meint, ablösefreie Trainer, ist aktuell zur Verfügung, da können wir nochmal was recherchieren. Genau. Da machen wir beide dann das Datenscouting, dann schauen wir mal.
Wer noch da ist. Ne? Der Gian Piero, wie heißt der nochmal, der früher den FC Turin trainiert hat, ist der noch frei? Tipp ja noch einer für die alte Dame, oder? Ja, die Creme de la Creme ist im Angebot, definitiv.
Ja, immer, die bekommst du immer unterm Jahr. Das ist so das Positive.
Ja, Mann.
Da wollen nur die ganz starken Trainer, bekommst du da ab. Nee, wie gesagt, sehr, sehr starke Spiele von Neapel und ich habe da auch natürlich einige nominiert, beziehungsweise in der Stammelf.
Ja, okay. Nominiert habe ich 2, aber nur einen in die Stammelf geholt. Aber ich fange mal an, wenn ich nominiert habe, dann darfst du sagen, bitte. Okay?
Ja,
ich hatte nominiert Mertens und Insigne.
Okay.
Ja.
Du hast schon geglaubt, wir haben dieselben Spieler. Ich habe...
Oh, einen habe ich vergessen, sorry, Hüsey. Hüsey auch. Alter, ich habe so schlampige Aufzeichnungen. Hüsey natürlich auch. So, die 3 hatte ich, genau.
Die 3 hattest du im erweiterten Kreis und du möchtest dann erst später sagen, wen du dann reingehen
nominiert hast. Natürlich, ja.
Alles klar, okay. Ja, im erweiterten Kreis hatte ich 5 von Neapel, tatsächlich.
Okay.
Rui Hüsey, Maximovic, Stemme und Mertens.
Ja, okay, auch einige am Start hier.
Und ich bin immer noch nicht sicher, beim einen, 2 habe ich ganz sicher drin. Ich tue mir so hart in der Innenverteidigung, das ist so abartig, da waren so viele gut. Also bei mir ist Mertens gesetzt, Mertens ist im Sturm, Doppelpack Mertens muss einfach rein und ich habe tatsächlich Demme drinnen. Demme ist bei mir in der Startelf, der Top-Elf ist reingekommen. Ja,
cool.
Ja, Demme hatte die meisten Ballabnahmen, hatten die meisten gewonnenen Duelle des Spiels und hatte eine sehr, sehr gute Passquote auch noch obendrein und war ein sehr gutes Bindeglied. Zusätzlich habe ich mich auch noch mit unserem Admin, mit Paul, ausgetauscht und der hat gemeint, mit Demme, da liege ich richtig gut.
Alles klar. Gut. Soll ich dann jetzt auch schon sagen, wer bei mir in die Stammelf geschafft hat?
Du darfst.
Nee, machen wir später.
Okay.
Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Pause, weil wir haben jetzt 2 Spiele haben wir jetzt gemacht, 15 Minuten sind um. Und ja, liebe Tifosi, machen wir gleich weiter nach der Pause mit dem zweiten Part unseres Podcasts. Und bis dahin, ja, lüftet eure Synapsen, hört uns gleich wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der, ja, ich will es nicht sagen Top-Partie, aber es war für mich persönlich eine sehr interessante Partie, wahrscheinlich für dich auch, René. Und zwar empfing Hellas Verona Atalanta Bergamo und ja, wir wissen ja, der Meister trifft seinen Lehrling Part 2, denn im Hinspiel schaffte es ja Ivan Juric, seinen Meister Gasperini zu bezwingen, ne? Und jetzt stand das Rückspiel an, allerdings ohne Juric auf der Bank, sondern mit dem Co-Trainer Paro, Matteo Paro, der für Juric die Strippen zog auf der Bank, auf der Trainerbank. Und ja, das Spiel, um es kurz zu machen, ging 2-0 für Ladea aus durch die Tore von Malinowski und Zapata, dessen Tor auch von Malinowski vorbereitet worden ist. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben unseren Hellas-Experten Steffen Rank befragt, wie er die Partie gesehen hat. Und ja, wir wollen euch auch sein Statement zu dem Spiel nicht vorenthalten.
Ja, sehr schön, dass wir meinen Steff wieder mal am Start haben.
Yes.
Er ist nach langer Abstinenz wieder zurück und da hören wir mal rein, was unser Hellas Verona-Experte zu sagen hat.
Genau.
Buonasera a tutti, servus Sascha, servus René. Freut mich, nach längerer Zeit mal wieder hier dabei sein zu können. Wenngleich dieses Mal aus einem weniger erfreulichen Anlass. Und dieser weniger erfreuliche Anlass ist das gestrige Spiel von Hellas gegen Atalanta. Ja, in den letzten Partien hat man da ja immer wieder spannende taktische Kniffe von Trainer Juric gesehen. Beispielsweise erinnere ich da an einen Antonin Barak in der Sturmspitze oder einen Pavel Davidovic im zentralen defensiven Mittelfeld oder auch an das Klassendebüt von Lovato in der Rückrunde der vergangenen Saison, wo er so gefühlt nach 2,5 Sekunden erstmal Zapata abgeräumt hat. Dieses Mal allerdings gab es eher wenige Überraschungen in der Aufstellung. Juric wurde mal wieder vertreten von Assistent Paro. Juric mal wieder gesperrt. Das sieht Paro gefühlt ja fast so auf Juric in der Seitenlinie stehen. Die ist nur am Rande. Wie auch immer haben wir überhaupt gar keinen Zugriff auf Atalanta bekommen. Atalanta hat ja fulminantes Gegenpressing gespielt, gerade nach dem Führungstreffer. Der ist in der ca. 30. Minute gefallen, durch einen Handelfmeter, unglücklich ja. Davor ist nicht viel passiert. Dennoch nach diesem 1-0 mit der Führung im Rücken haben wir wirklich überhaupt gar kein Land gesehen. Sprich, viele Ballverluste im Mittelfeld, eigentlich untypisch für Hellas. Und solche Ballverluste im Mittelfeld sind eben gerade gegen Atalanta extrem gefährlich. Natürlich auch dem exzellenten Gegenpressing Bergamos geschuldet. Allerdings war es dann teilweise schon zu leicht auch für Atalanta, was da veranstaltet wurde, sprich irgendwie Ballverlust im Mittelfeld, Pass in die Spitze, Zapata setzt sich gegen Lovato durch, da bin ich gar kein Land gesehen. Und ohne Silvestri und ohne die Abschlussschwäche der Bergamaschi hätte das auch locker 4-5-0 ausgehen können. Die erste nennende Torschuss von Hellas dagegen gab es, glaube ich, in der, ich weiß nicht, 60., 70., 75. Minute von Lazovic. Allerdings war es das dann auch wirklich, ich glaube, insgesamt gab es vielleicht tatsächlich nur diesen einen Schuss aufs Tor, vielleicht noch einen zweiten, ich bin mir nicht ganz sicher, war auf jeden Fall gar nichts. Wie auch immer, Juric war auch nach dem Spiel mit dem News über die Leistung, hat aber auch respektvoll anerkannt und wieder mal wiederholt, dass Atalanta eben so das ist, wo Hellas auch irgendwann mal sein will, eben gerade auch nach englischen Wochen. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall ein etwas weiterer Weg. Nichtsdestotrotz, man steht im oberen gesicherten Mittelfeld. Europa ist tendenziell zu weit entfernt, davon will man ja eigentlich auch nicht träumen. Die Abstiegsränge sind ebenfalls weit entfernt. Man kann sich so weiter konzentrieren, die Punkte zu gewinnen, weiter die Basis zu schaffen, auch für die kommende Saison. Bekanntlich steht da bei Hellas immer im Sommer ein etwas größerer Umbruch an. Dieses Mal könnte der etwas ruhiger vonstatten gehen. Nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall gespannt auf die kommenden Wochen. In diesem Sinne wünsche ich noch weiterhin viel Spaß und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, lieber Steff.
Danke, Steff. Ja,
sehr für deine Audio.
Ja.
Ja, sehr ausführlich. Ja. Was da in dem Fall sehr interessant war, er hat ja gesagt, Hellas Verona komplett unterlegen gegen Atalanta Bergamo.
Ja.
Was da im Vorhinein aber schon sehr interessant war, dass der Meister sich dieses Mal vom Lehrling nicht schlagen wollte, hat ja dieses Mal Gasperini überrascht, denn er startete ja mit 4 Innenverteidigern.
Ja.
Mit einer Viererkette das erste Mal seit gefühlt, auch wenn es natürlich sehr flexibel gestaltet worden ist, aber mit Toloi, mit Palomino, mit Romero und mit Cimicity. Genau. Also das war da schon ein taktischer Meisterzug, der da die Konsequenz hatte, dass Hellas auch gar nicht ins Spiel gekommen ist, hat offensiv überhaupt nicht zur Geltung kam und das im Hinspiel halt noch ganz, ganz anders ausgesehen hat. Ja. Da hat der Gasperini auf seine alten Tage nochmal was probiert. Oder ja, es ist auch natürlich dem Respekt geschult, muss man dann auch sagen. Ja, schau, Gasperini, vor Juric hat er schon Respekt, da lässt er sich dann was Spezielles einfallen. Denn gegen alle anderen, da fährt er ja seine Schiene durch, das ist ihm ja vollkommen egal, wer da daherkommt. Ja. Aber bei Juric, da muss er sich schon was ausdenken.
Ja, ja, das hatte ich mir auch tatsächlich hier notiert, dass er zum ersten Mal mit einer 4-2-3-1-Taktik gestartet ist. Aber ich hatte auch zuerst gedacht, dass er ihn überraschen wollte, aber anscheinend war es so gewesen, dass sie ziemliches Verletzungspech auch hatte mit den Flügelspielern und deswegen hat Gasperini sich gedacht, okay, stelle ich das System um, da uns so viele Flügelspieler fehlen, deswegen auch die Innenverteidiger auf den Außen und hat ja super geklappt. Ja, du hast ja, ich meine, wir beide wissen selber durch unsere Fortbildung, wie wichtig die Gegneranalyse ist. Und du richtest dich auf den Matchplan ein und auf einmal kommt der Gegner mit einer komplett anderen Taktik und dann, das verwirrt dann wahrscheinlich alle. Ja, du trainierst 2-3 Tage auf Atalanta hin und die kommen mit einem 4-2-3-1 auf einmal um die Ecke. Und dann wirklich auch so, wie du sagst, ne? 4 Innenverteidiger, also geballte Defensivpower, noch einen Freuler vor der Abwehr mit Derun, die auch defensiv stark sind und auch viel abräumen und dann aber diese geile Mischung aus Kreativität, Weitschussstärke, Dribblingfähigkeit mit Miranchuk, Pessina und Malinowski als also Dreier Offensivreihe hinter Stoßstürmer Zapata. Schon geile Aufstellung, habe ich mir gedacht. Ja, und voll. Ja, hat der echt gut geklappt und ja, ich bin gespannt, ob wir Ladea in dieser Saison öfters in dieser Konstellation sehen werden. Aber hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, ne?
Hat Lust auf mehr gemacht, aber wie du es vorher natürlich richtig angesprochen hast, das war Hans Hartepur, der schon länger ausfällt auf rechts, Robin Gosens, aber natürlich der Topstar über links fast, würde ich sagen, hat natürlich auch gefehlt. Und ich habe auch den Male oder den Dänen habe ich auch nicht, Mele habe ich auch nicht gesehen, genau. Weiß zwar nicht, was er hatte, aber war auf jeden Fall nicht im Kader.
Doch, und der wurde später eingewechselt. Der wurde noch eingewechselt.
Ah, der wurde eh noch eingewechselt.
Der wurde noch später eingewechselt.
Der hat mir oft auch ganz gut gefallen, eigentlich, statt, wenn er über den Flügel gekommen ist, hat er auch ganz gute Spiele, stimmt.
Genau.
Aber da mit den 4 Henkern, die er da aufgeboten hat, war das schon geil. Denn das sind schon richtige Schlechter eigentlich.
Ist so. Alter, du hast wirklich, also gegen keinen von denen habe ich Bock, in den Zweikampf zu gehen. Das sind alle Mörder. Palomino und Romero sowieso als Gauchos selbstredend. Aber Jim City, Albaner, ja, mit Albaner soll man sich sowieso nicht anlegen. Und Toloi, ja, Brasilianer sind auch Heißblüte, vor allem Toloi, Alter. Also, ja.
Ja, Toloi, wenn wir gerade bei Toloi sind. Ich glaube, der ist fürs italienische Nationalteam nominiert. Der hat ja die Doppelstaatsbürgerschaft.
Ja. Stimmt, der wurde ja eingebürgert.
Nicht mehr Brasilianer. Ja, das ist einer von uns. Uno die Neu.
Jawohl, Uno die Neu. Nice, ja, so geht das. Ne? Ja. Gut, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Top-11-Nominierungen dieser Partie. Du darfst diesmal anfangen wieder. Wen hast du dir in deine Top-11 gesteckt?
Also nominiert hatte ich ein paar. Malinowski, auch Zapata fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Und Romero. Mhm. Ich muss jetzt aber noch nicht sagen, wen ich drin habe, weil du es zuerst nicht gemacht hast.
Wie war das?
Okay. Ja. Die waren auf jeden Fall für mich die prägenden Spieler.
Alles klar.
Wenn ich in den letzten Wochen nur ein bisschen rauspicken möchte, weil mir der viel zu viel untergeht und kaum erwähnt wird, aber das ist Matteo Pessina, der was einen extremen Sprung gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, im Vorjahr schon so krank bei Hellas Verona. Mhm. Und ich finde, der liefert richtig stark eigentlich Woche für Woche. Es ist nicht so, dass er nur strahlt, er macht halt viel Arbeit auch nach hinten und ich finde den richtig geil und der wird auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch richtig aufkommen. Wird noch eine spannende Sache, denn Milan besitzt ja auch 50% der Transferrechte von Pessina. Bin gespannt, wie sich die da einigen können oder wie das mit ihm weitergeht. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr heiße Transferaktion. Ein toller Spieler.
Absolut. Pessina, denke ich mal, auch einer der Protagonisten, die dafür gesorgt haben, dass man Papu Gomez als Wadea-Fan leichter vergessen kann, wie man wahrscheinlich noch vor einem Jahr gedacht hätte, ne?
Ja.
Absolut. Gut. Ja, ich habe aus diesem Spiel zwei Spieler nominiert. Malinowski, selbstredend, und ja, meinen Akro-Albaner Jim City, den habe ich auch nominiert für meine Top 11. Gut, dann, ja, René, kommen wir zur Fiorentina und dem AC Milan. Die beiden sind im Stadio Artemio Franchi aufeinander getroffen. Die Fiorentina kam ja von einem 4-1 Kantersieg gegen Juve-Bezwinger Benevento. Und Milan musste sich erholen von der Niederlage gegen Man U und Neapel. Ja, und auch natürlich gebeutelt von zahlreichen Verletzungen. Und ja, was sagst du zum Spiel der Rossoneri gegen die Viola? Wie hast du die Partie gesehen?
Ich fand schon, dass man Milan ein bisschen die schweren Beine anmerkte über einige Phasen des Spiels. Mhm. Bemerkenswert war dann eher, dass sie die Grinta und die Einstellung, wie wir das zuerst bei Juve vermisst hatten, dann aber auch im richtigen Augenblick dann umgeschaltet haben. Und es war für mich eine spezielle Situation, das dann eigentlich für mich die absolute Wende gebracht hat. Milan war immer gut im Spiel, hatte gute Chancen.
Ja.
Er hat das eine oder andere Tor auch mehr erzielen können. Ja. Für mich war es dann die 58. Minute, als Ismail Benacer den Platz betreten hat, war es ein anderes Gesicht, eine
Wahnsinn.
Andere Aura ist über diesen Platz gefegt. Und jetzt merkt man wieder, wie sehr Ismail Benacer Milan die letzten Monate gefehlt hat. Mhm. Es ist unglaublich, seine Diagonalbälle über 40, 50 Meter wie mit der Rasierklinge geschnitten. Jeder Ball kommt an. Er ist so unglaublich ballsicher. Zwei, drei Leute laufen ihn an. Er dreht sich um, macht eine Bewegung weg und die laufen ins Leere. Es ist, also Benacer wieder auf dem Platz zu sehen, das ist schon absolute Extraklasse. Also was dieser Junge zeigt, und mit ihm kam da meiner Meinung nach auch das Selbstbewusstsein zurück. Mhm. Die Mitspieler hatten nicht so die Bauchschmerzen, die man ab und an im zentralen Mittelfeld hat. Ja, kommt jetzt mal ein Fehlpass von diversen Spielern, wird er gar keinen jetzt rauspicken, weil alle bemüht waren, aber niemand hatte die individuelle Klasse von Benacer. Und mit ihm kam halt die Ruhe und dann wissen sie, okay, im Mittelfeld, da brennt nicht viel an. Jetzt suchen wir unser Heil wieder weiter vorne. Und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mal was rausgesucht zu Benacer, um das auch in Statistiken wiederzugeben, weil man das wahrscheinlich so gar nicht so glaubt. Das ist ein Bild, das war aber noch, als Benacer verletzt war, vor einer Woche ist es alt. Mhm. Er hat die meisten abgeschlossenen Pässe pro Spiel. Mhm. Die meisten Pässe in der oberen, im oberen Drittel spielt er. Die meisten Pässe, die meisten vertikalen Pässe, die meisten langen angekommenen Pässe spielt er. Er hat die meisten Ballkontakte pro Spiel, die meisten abgeschlossenen Dribblings. Also wir reden da nicht nur, sondern wir reden vom ganzen Kader immer. Ja? Mhm. Die meisten Pässe unter Bedrängnis, das heißt, er ist extrem pressing-resistent. Und die höchste Anzahl von Wiedereroberungen, also das alles hat nur Benacer, da ist keiner besser als er. Und da wären noch zwei andere Parts, wo er noch die Nummer 1 ist. Also er ist, ja, wir haben angesprochen, wie wichtig Frank Kessié für Milans Mittelfeld ist, aber er ist natürlich noch stärker, wenn er seinen kongenialen Partner hat, Wahnsinn, mit Ismail Benacer. Und das war ein
Deal,
eindeutig zu sehen.
Ja. Der hat ja auch damals bei Empoli, wenn ich mich richtig entsinne, die meisten Balleroberungen in der ganzen Serie A gehabt, ne? Bei Empoli damals noch.
Ja, da hat er ja schon einen Topwert, wie wir ihn, glaube ich, damals bei der Transfermarktanalyse, glaube ich, vorgestellt hatten. Und bei abgeschlossenen Dribblings hat er den zweitbesten Wert der gesamten Serie A. Nur Boga hatte zu der Zeitpunkt mehr, soweit ich mich da erinnern kann.
Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, ein Sieg der Moral vor allem, ne? Weil Ich meine, es war ja erstmal so, damit die Tifosi Bescheid wissen, Ibra hat Milan in der 9. Minute 1-0 in Führung gebracht, nach einem wunderschönen Pass auch von Kjær.
Ne? Sehr stark.
Ja. Alter, Wahnsinn. Über den ganzen Platz geschlagen, in den Lauf von Ibra, hinter die Abwehr und ja, Ibra eiskalt. Und dann in der 17. hat ja Pulgar den Ausgleich gemacht. In der 51. war es Ribéry, der Florenz in Führung gebracht hat. Dann, also Spiel gedreht.
Ja.
Dann kam Milan zurück durch Brahim Diaz in der 57. und Cialanolo mit dem Siegtreffer in der 72. Also du siehst, die Moral und die Mentalität der Mannschaft stimmt. Ne? Ja. Da gibt es andere Mannschaften, die hätten sich vielleicht hängen lassen.
Absolut, ja, noch dazu nach den schweren Beinen von Donnerstag gegen Manchester United, das noch dazu.
Wahnsinn, absolut.
Ja, und in vielen Ausfällen. Das muss man auch dazu sagen. Ja, bei Milan wird spannend zu sehen sein, was sie dann machen können, wenn dann mal die Spieler zurück sind. Sollten sie denn jemals zurückkommen?
Ja, das ist die Sache, genau.
Das ist so eine Sache.
Wir müssen jetzt darüber reden. Wir müssen jetzt darüber reden, weil ich glaube, wir haben das nur privat bisher gemacht, aber noch nicht öffentlich im Podcast. Und zwar reden wir ja sehr regelmäßig über dieses Problem, ob bei Milan dieses große Verletzungspech, ob das noch Zufall ist, oder ob es da eine konkrete Ursache gibt. Da darfst du gerne auch nochmal näher drauf eingehen. Weil ich finde, das ist schon eine Sache, die diese Saison bei Milan sehr, sehr auffällig ist und vielleicht vielen Tifosi, die näher an anderen Clubs sind als bei den Rossoneri, vielleicht mal dadurch auffallen. Oh, ich kann kein Deutsch mehr, du weißt, was ich meine.
So eine Häufigkeit glaube ich nicht mehr an Zufälle. Also ich glaube, die medizinische Abteilung, die Physiotherapeuten, die Athletiktrainer, es müssen sich da alle hinterfragen, denn es gibt nicht so viele Zufälle, so viele muskuläre Verletzungen. Du musst die Trainingssteuerung anders setzen. Wir hatten das im Vorjahr bei Inter. Conte hat sich im Sommer vom Fitnesstrainer damals getrennt. Inter hat extrem viele muskuläre Probleme, in diesem Jahr fast gar nichts. Ja. Das heißt, es liegt auch an der Trainingssteuerung. Ja, es ist nicht nur Glück und Pech. Und bei Milan glaube ich, dass genauso wie es Spieler gibt, die eine gute Phase haben oder keine Ahnung, kann auch mal, weiß nicht, um was es alles liegt, aber ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren und vielleicht sollte man da auch mal diverse Co-Trainer, die vielleicht auf die Athletik achten oder auf die Regeneration, das kann man ja alles messen.
Vor allem.
Ja. Dass man da ein bisschen mehr drauf achtet. Ernährung spielt ein Part. Klar sind das alles Profis, aber es gibt wahrscheinlich bei anderen Vereinen bessere Leute. Vielleicht, und Milan hat da Nachholbedarf, denn ja, es ist für mich schlicht nicht erklärbar, dass du so viele Ausfälle hast.
Ja.
Eben wie du es gesagt hast, die Leute, die nicht so dicht dran sind, die sagen, ja, Milan hat ja eh mal ab und an mal ein paar Ausfälle. Nee, die haben nicht ab und an ein paar Ausfälle, sondern die haben so im Schnitt, und ich verfolge das jetzt wirklich seit Monaten, im Durchschnitt 5 bis 6 Stammspieler, die pro Spiel fehlen. Wahnsinn. Also da sind es mal 7 mal 8, dann sind es mal wieder nur 4. Ja. In dem Fall, glaube ich, in dem Spiel waren es 4, 5. Oder die zumindest zum erweiterten Kader gehören, die sie brauchen könnten. Okay, Rebic hat sich selbst disqualifiziert mit der roten Karte. Das war jetzt keine muskuläre Geschichte.
Ja, ja.
Wenn du die Mutter des Schiedsrichters beschimpfst, kommt das auch nicht so gut an. Dämlich natürlich, saudämlich.
Ja, auf jeden Fall.
Volltrottel. Aber Aber ja, und das glaube ich, da an keine Zufälle mehr. Und da gehört sich da ein bisschen hinterfragt. Und es war auch schon Maldini, der sich ab und an in Interviews danach geäußert hat, dass es so viele muskuläre Probleme gibt. Und dann ist es dann auch die Aufgabe des Chefs der sportlichen Abteilung, da mal einzugreifen und zu intervenieren.
Genau. Liebe Tifosi, wisst ihr auch Bescheid, warum bei Milan so viele fehlen? Also ich denke auch, dass das kein Zufall ist. Das hat definitiv einen Zusammenhang, weil das Lazarett ist regelmäßig gefüllt, da geben sich die Spieler gegenseitig die Klinge in der Hand, in die Hand, das ist Wahnsinn, also da muss wirklich im Sommer was passieren. Ich weiß nicht, ob man da personelle Änderungen vollzieht oder ja, vielleicht den Verantwortlichen noch eine Chance gibt, aber dass die trotzdem dann mal ihr Konzept überdenken, weil das kann nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Das könnte am Ende natürlich auch den Titel kosten, vielleicht auch die Champions League, wir wissen es nicht. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir die Partie zu, aber wir gehen noch drauf ein, wer hat es in die Top 11 geschafft, beziehungsweise wer wurde nominiert? Du hast eben, glaube ich, angefangen, jetzt bin ich wieder dran, oder?
Mhm, kannst gerne nominieren.
Alles klar, dann habe ich von der Fiorentina habe ich den alten Mann Franck Ribéry und Eric Pulgar nominiert und vom AC Milan Ibrahimovic Kjær. Zwei Vorlagen als Innenverteidiger, ja, muss auch erstmal schaffen.
Ja.
Çalhanoğlu und Benacer.
Jo. Ich habe am Start von der Fiorentina Pulgar mit seinem herrlichen Freistoßtreffer und auch so. Hat er mal ganz gut gefallen, wirklich, der Pulgar. Ibra. Kjær, wie du es gesagt hast, mit Doppelassist als Innenverteidiger, das ist schon Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Mhm. Das Monster, Tomori.
Ja, habe ich vergessen. Ja, oh Gott, ja.
Ist Tomori, natürlich ja. Am Start auf Tomori. Gott. Kann man natürlich nicht vergessen. Ich glaube, das war es aber. Ibra, Kjær, Tomori und Benacer natürlich, obwohl er nur 30 Minuten gespielt hat. Das ist auch der Grund, warum er dann nicht in die Elf bei mir reingekommen ist, nur aus dem Grund, weil er einfach weniger gespielt hat. Ich habe es ein bisschen Umfeld gefunden gegenüber den anderen. Aber rein von dem, seinem Auftreten und von seiner Leistung nach dem Verletzungspech war überragend. Also das muss ich schon sagen, ja.
Ey, das Lustige ist, ne? Das sage ich jetzt schon, der Tomori ist bei mir in der Stammelf, in der Top-Elf, aber ich schreibe zuerst die Top-Elf auf. Und dann gehe ich auf die anderen Spieler ein und schreibe dann hinter die Spieler nochmal, wenn er doppelt ist. Ich habe den einfach vergessen, da hinzuschreiben, obwohl er sogar in der Stammelf ist. Okay, haben wir das auch schon erledigt? Ich glaube, wir gehen wieder in die Pause, René, weil 15 Minuten sind schon wieder rum. Und dann, liebe Tifosi, kommen wir zur Top 11 des Spieltags, auch mit euren Votings. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Bis gleich bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit der Top 11 dieses Spieltags und ja, fangen wir an mit dem System. Du hast gesagt, du spielst ein 3-4-3, ne?
Ja, genau.
Genau, ich spiele ein 4-3-3. Aber bevor wir zur Abwehrreihe kommen, sag mir erstmal, wer es bei dir ins Tor geschafft hat. Obwohl, du hast schon gesagt, Montipo war es, ne? Von Benevento.
Montipo, genau.
Genau. Ja, bei mir auch. Montipo, der die alte Dame zur Verzweiflung gebracht hat. Aber ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Emil Audero, der sehr stark gehalten hat, auch beim Sieg über den Toro. 1-0 hat Sampdoria Genua gewonnen. Der Toro natürlich jetzt übelst im Abstiegskampf angekommen, René. Also da scheint sich auch gerade so der, ich will nicht Super-GAU sagen, aber ist schon, wenn man sich das Spielermaterial anschaut, ist es schon ein starkes Stück, dass die so tief unten im Abstiegskampf stecken, ne?
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, obwohl ich auch finde, dass es bei Cagliari ja ähnlich ist.
Ja.
Dass die beiden da unten drinnen hängen, die haben eigentlich eine gute Mannschaft und wer vorausschauendes Scouting betreibt, sollte vor allem seine Augen nach Cagliari und zum Toro richten, denn Mannschaften, die in die zweiten Liga gehen, werden die Topspieler wahrscheinlich nicht halten können. Da ist es wahrscheinlich gut, schon vorher das ein oder andere Gespräch mit deren Berater zu suchen. Externer Spielerberater René Steinhuber gerne bei mir melden, sollte Probleme auftreten.
Genau. Hashtag Free Belotti. Es könnte sein, dass Belotti endlich von dem Toro befreit wird bei einem Abstieg und das für sehr günstiges Geld. Ist ja schon eine Ablöse bekannt, wenn Torino absteigt? Wie teuer ist der dann?
20 bis 25 Millionen
wert. Oh, geschenkt.
Ja.
Schön. Ja, aber ich glaube, da wird es so einige Vereine geben, die.
Ich denke auch,
die sich, die sich die Finger nach Belotti lecken werden, ne? Ja. Okay, gut. Dann haben wir die Tormann-Position. Also, wir haben uns beide für Montipo vom Benevento entschieden. Dann kommen wir zur Abwehr. Da habe ich eine Viererkette bestehend aus Tomori, das Monster, wirklich. Also jeder, der Milan gesehen hat, ich glaube, egal ob Fan oder Gegner, hat gesehen, dass dieser Tomori einfach galaktisch ist. Der Typ, wie der verteidigt, auch diese komischen Stehkrätschen, die der macht, ne? Ja. Also die sieht man sehr selten. Er krätscht, aber er bleibt stehen beim Krätschen und krätscht dem Gegenspieler so den Ball ab.
Ja, ich weiß, Timing ist auch Wahnsinn.
Ja.
Das ist Wahnsinn, was der für Timing hat. Ja, gegen Wahnsinn. Manchester United auch, also das war ja...
Ja.
Wahnsinn, der da abreißt, also Chelsea, weiß ich nicht, also die, da muss der verantwortlich gegen die Wand gelaufen sein, also das gibt's ja
Lampard,
nicht.
Lampard, boah. Ja. Das ist wirklich krass.
Wahnsinn, also, dass du das nicht siehst.
Ja. Aber man muss dabei sagen, statistisch gesehen war Tomori jetzt nicht so herausragend, genau. Aber wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, eine schwarze Wand da hinten. Und ja, dann habe ich direkt daneben auch den dänischen Wikinger Simon Kjær, ne, 2 Torvorlagen, also nicht nur solide in der Verteidigung, sondern auch sein Aufbauspiel ist genial. Der schlägt so gefährliche lange Bälle wie beim Tor auf Ibrahimovic beispielsweise. Dann, wie gesagt, Jim City, mein albanischer Türsteher. Und dann bin ich bei den Albanern geblieben, da war noch Hüsey mit reingepackt, sodass wirklich keiner Bock hat, auf meine Abwehr zu treffen. Hüsey reingepackt, weil 10 Balleroberungen, 5 abgefangen, 70% Zweikampfquote und der war auch schon gegen Milan so ekelhaft stark gewesen. Ja, und deswegen zack, rein in die Abwehr. Wie sieht's bei dir aus? Wen hast du in deiner Abwehrkette?
Ja, ich habe von Atalanta Bergamo Romero nominiert für mich. Auch Wochen, Monaten, das ist eine ähnliche Geschichte.
Ja.
Bisschen wie mit Tomori. Mhm. Gratulation Juventus Turin an die Abgabe von Romero. War nicht ganz so eine gute Idee. Also ich finde den Typ einfach überragend.
Ja.
Gefällt mir wirklich brutal gut und Wahnsinn, was der auch Zweikämpfe und so bestreitet und für sich entscheiden kann. Und in dem Spiel auch oder auch wieder die meisten Zweikämpfe des Spiels gewonnen mit 14 Stück und das ist wirklich ein abartiger Wert. War einer der Hauptprotagonisten, warum Hellas überhaupt keinen Stich gemacht hat. Dann ist es natürlich Tomori, der für mich vielleicht sogar Man of the Match, obwohl Milan 2 Gegentore erhalten hat, aber das eine war halt ein direkter Freistoß, was soll Tomori da machen?
Ja.
Und dem anderen habe ich auch seine Kollegen im Stich gelassen. Tomori an sich war fast makellos.
Ja.
Und dann bin ich noch am Hin- und Herspringen. Denn der Maximovic bei Neapel, der war richtig krank. Der hat richtig gute Werte. Der hat 100% gewonnene Zweikämpfe in der Luft auch. Mhm. Und die Roma hat keinen Stich gemacht. Aber wenn du als Innenverteidiger 2 Assists hast, wie Simon Kjær, ist das auch krank.
Ja, genau so ist es. Das ist auch das, wieso ich mich für Kjær
entschieden habe. Ja, da mache ich anders. Und da haben wir nicht alles gleich. Dann mache ich Kjær raus bei mir. Ich war das noch offen. Das war so bei mir so die offene alles Frage. Klar. Und ich habe Maximovic, Tomori und Romero in der Dreierkette.
Ja, geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Im erweiterten Kreis hatte ich noch Radu.
Von ja, Lazio. Ich auch Radu. Genau, hatte ich auch noch dabei.
Tomiyasu hatte ich noch und Maximovic. Jo. Die 3 hatte ich im erweiterten Kreis. Genau. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Mannschaftsteil, und zwar das Mittelfeld. Und diesmal fängst du an. Wer hat es bei dir ins Mittelfeld gepackt?
Ja, ich habe ja 3-4-3, jetzt beginne ich von rechts. Und zwar Improta über rechts, das habe ich zuerst schon erwähnt, dann Dämme vom SSC Neapel im zentralen Mittelfeld und dann trotz Niederlage gegen Bologna. Aber an dem heiligen Messias kommt niemand vorbei.
Ja, so, Alter.
Also das krass. Ist auch so ein Mann, wo du dir denkst, den musst du dir eigentlich jetzt schon sichern.
Ja.
Das ist so ein Mann für Sampdoria. Die müssen da sofort dran sein an solchen Leuten. Die musst du, du musst im Vorhinein schon ködern. So Mittelfeldteam für die ganz großen Mannschaften. Könnte es auch reichen, aber ich würde ihm als nächsten Step das noch nicht empfehlen, dass er dort dann auf der Bank versaut und nach 1,5 Jahren wieder verliehen wird.
Ja.
Das blüht ihm dann vielleicht. Messias, ein Tor und dann ist bei ihm einfach das Gegenpolige so krank. Zum einen
schließt er die meisten Dribblings des Spiels ab und zum anderen gewinnt er auch die meisten Duelle des Spiels. Das passt krass, eigentlich so gar nicht zusammen und das zeigt einfach, wie komplett das der Typ ist, auch wenn das nur quantitative Statistiken sind, aber in dem Fall sind die schon sehr aussagekräftig und Messias mit Dämme macht bei mir das Zentrum dicht und über links kommt Goldtorschütze von Lazio Rom Marosic angepfiffen.
Ah, geil, schön. Ja, sehr, sehr schön, cool. Dann komme ich zu meinem Mittelfeld. Ich spiele ein 4-3-3, das heißt, ich habe nur drei Mittelfeldspieler. Und ich weiß, und das ist halt cool, ich habe wirklich Schiss, dass wir eine sehr ähnliche Elf haben, aber die ist total verschieden, finde ich cool. Ich habe Bennacer auf die 6 gepackt, weil ich mit zwei Offensiven agiere. Aber, wie du gesagt hast, ja, Junior Messias, den habe ich auch, auf der 8, der auch gut gegen den Ball ist und nach vorne sowieso alles drauf hat, also wie du gesagt hast, also Wahnsinn, extrem zweikampfstark, extrem dribbelstark, zwei tödliche Pässe gespielt, ein Tor erzielt und zwei Großchancen eingeleitet bei der 2-3 Niederlage gegen Bologna, muss man sagen, die sehr unglücklich war für den Tabellenletzten. Aber Messias, der beste Mann seit Saisonbeginn, auch der konstanteste von allen.
Ja, ist gut.
Also, wenn wir den nächstes Jahr in der ersten Liga nicht sehen, dann weiß ich nicht. Dann verstehe ich diesen Fußball nicht. Ja, und dann habe ich mich als zweite Offensivoption für Malinowski tatsächlich entschieden. Tor plus Vorlage und ja, hat mir sehr gut gefallen. Gegen Hellas, sehr interessanter Mann, auch ein Abschluss wie ein Hammer, Alter. Also der hat eine Schusskraft vor dem Herrn, das ist Wahnsinn. Ja. Und dann noch kreative Ansätze, gefällt mir sehr gut, der Ukrainer. Und ja, das ist mein Dreier Mittelfeld. So im erweiterten Bereich hatte ich noch, wie erwähnt, Ribéry, Pulgar, Marosic, De Paul fand ich auch noch bei der Niederlage gegen Lazio sehr interessant. SMS. Ja. So. Das war noch im erweiterten Kreis.
Maggiore hatte ich noch dabei, SMS, ja, so ein bisschen.
Oh, nee, ey, einen haben wir vergessen. Signore Amaru vom FC Venezia wurde von Ernst Mosch vorgeschlagen, ja. Der hat einen Hattrick gegen Monza erzählt, ja, gegen die...
Die spielen ja erst nächstes Jahr in der Serie, aber genau, wir können das natürlich schon mal vorwegnehmen.
Genau. Herr Mosch, es tut uns leid, ja. Amaru auf jeden Fall Bombentherapie. Bombenpartie gemacht, ja. Brauchen wir nicht drüber rumzureden. Venezia hat das Spiel mit 4-1 gewonnen. Ja. Gegen Monza ist ja sind ja schon zwei Aufstiegskandidaten, sag ich mal.
Ja, absolut.
Ja. Und die Kritik von Michi Svoboda. Ja, genau. Die Kritik von unserem letzten Gast, Michi Svoboda, scheint ja auch Früchte getragen zu haben, ne, René?
Ja, also wann irgendjemand in der Serie B nicht funktioniert, an Calcio Siamo neu wenden, dann gibt es einen ordentlichen Abschuss und dann liefert der. Esposito hat getroffen.
Genau,
die nicht mitbekommen haben.
Yeah.
Unser Podcast beziehungsweise unser Interview, der war ja dann sogar auf FC Internews IT.
Ja. Alter, das hat Wellen geschlagen.
Ja, das
nach
hat Wellen
Italien.
Geschlagen.
Mama mia.
Und ein Kumpel von mir, Interfeld, und da schicken wir das schon voll viele Leute. Das ist, ja, das ist die größte Interseite fantechnisch, die es gibt. Ich meine, keine Ahnung, ich kenne die Seite natürlich, ob das jetzt die größte ist oder nicht, kann ich jetzt nicht abschätzen. Ich weiß die genauen Zahlen nicht. Ja. Und dann schicke ich das in Michi Svoboda und zu Beginn hat er sich voll gefreut. Und dann so, oh je, die Seite ist voll groß, das kommt gar nicht gut rüber.
Und ja,
und der arme Kerl. Und er so, René, schau, da ist überall nur markiert, dass ich gesagt habe, er gibt nur 95% im Training. Ja. Und die anderen Sachen waren voll klein dahinter geschrieben. Und das haben sie wirklich so voll rausgepickt, diese Arschlöcher. Ja. Natürlich wird das Negative rausgenommen.
Ja.
Und aber er hat Früchte getragen für Esposito und hat sein erstes Tor für Venezia erzielt. Freut uns natürlich, wenn wir da unseren Beitrag leisten können.
Absolut. Michi Svoboda, Mentor von Esposito über Calcio Siamo Noi, also so läuft das dann. Und ja, dann
haben wir das Mittelfeld komplett.
Genau, und sind auch noch auf Ernst Mosch seinen Vorschlag von Amaru eingegangen. Gut, dann machen wir mit unserem Sturm weiter. Und warte mal, habe ich jetzt gerade zuerst gesagt oder du Mittelfeld? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich bin jetzt.
Okay, hau rein.
Also glaube ich halt. Ja.
Ich weiß es, ist ja egal. Hau rein.
Ja, du. Eine Dreierreihe habe ich. Mhm. Daher Adolfo Geitsch. Jetzt weiß ich wieder noch nicht, wie er heißt, aber es gibt sicher irgendjemand, der uns aufklären wird. Ja. Wir Aussprachenkünstler. Mhm. Hat es auf die Bank geschafft, auch wenn er das Goldtor erzielt hat. Aber ja, die Präsenz von Zlatan Ibrahimovic, ein Tor, zweimal Edelmetall getroffen. Er war omnipräsent und war mit an jeder Szene beteiligt. Das sieht man auch, langzeitverletzt wie so viele andere, was es bedeutet, wenn solche Leute bei Milan wieder zurück sind. Benassi haben wir schon angesprochen, Ibra auch einer denen. Wer weiß, wo Milan wäre, wenn die alle am Start gehabt hätten. Aber das ist jetzt philosophisch. Auf jeden Fall Ibrahimovic, Doppelpack Mertens, natürlich auch im Sturm, vollendet wird das Ganze. Das freut mich ganz besonders, dass dieser junge Herr wieder mal ordentlich eingeschlagen hat. Ja. Und zwar ist es Doppelpack Scamacca, von dem ich mir noch mehr erhofft hatte in den letzten Wochen. Ist ein bisschen zurückgereiht worden in der Orda hinter Destro und ist auch in diesem Spiel nur eingewechselt worden, hat aber dann in der 45. Minute ordentlich was aufgerissen. Und so ist er natürlich bei mir auch dabei. Mertens, Scamacca und Zlatan Ibrahimovic bei mir im Sturm. Und Zapata noch auf der Ersatzbank.
Okay, ja, dann machen wir es schnell. Dann haben wir den identischen Sturm. Ich habe mich auch für Ibra, Mertens und Scamacca entschieden. Doppelpack beim 2-1-Sieg über Parma. Und war ja auch keine unbedeutende Partie für den FC Genua gewesen, ne? Und man hat sich da nochmal einen ordentlichen Vorsprung vor die Abstiegszone.
Ja, wäre Parma nochmal rangerutscht.
Ja.
Das wären noch so, boah, das wären Big Points gewesen. Da hätten die auch auf 22 Fall. Punkte gehabt und wären Punkte gleich mit Cagliari und ein Punkt hinter Turin. Und jetzt Wahrheit muss man sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, Benevento ist 16. mit 29. Es wird jetzt ein Duell aus Torino, Cagliari und Parma, und man muss sich vorstellen, von diesen drei Traditionsvereinen müssen zwei runter.
Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Was für ein Abstiegskampf dieses Jahr, liebe Tifosi. Das ist ganz großes Kino, was gerade in Italiens höchster Spielklasse abgeht. Und ich fand auch das Spiel geil, wie es losgegangen ist. Auch das Führungstor von Graziano Pello war ja auch mega, Alter.
Ja.
Ne? Schön mit der Brust angenommen, Fallrückzieher, bam! Richtig geiles Tor und das beeindruckt den Gegner natürlich auch sehr. Ja, aber dann kam Gianluca Scamacca und macht einfach einen Doppelpack nach seiner Einwechslung, dreht die Partie und Parma steht am Ende trotz des geilen Führungstreffers durch China-Rückkehrer Pelle mit leeren Händen da. Also das ist der Calcio momentan, ne?
Bei Graziano Pelle, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber wenn ich den am Platz sehe, das kommt mir vor, wie wenn der von einem Modeshooting kommt, bei jedes Mal. Ich meine, klar, wir sind Männer und jeder darf das, aber der Typ sieht schon abartig gut aus. Also
das, ist schon geil gesagt, das weiß der aber.
Alleine auch, deswegen wegen den Einschaltquoten, glaube ich, für die Frauen, da hat Italien schon wie 5-10% mehr Einschaltquoten, glaube ich, wenn Graziano Pelle am Start ist. Alter. Vor allem im Stadion auch, glaube ich, da sind wieder viele Parma-Fans. Also ja, der ist auf jeden Fall ein nett anzuschauender Mensch. Ja, das kann man auch als Mann, der verheiratet ist, so glücklich verheiratet ist, gut und gerne mal sich eingestehen, dass der vielleicht ja auf dem Level von uns beiden ist, kann man schon sagen.
Ja, Mann, ich liebe deine Bescheidenheit. Ich liebe deine Bescheidenheit, werter Kollege. Geil. Wunderbar. Gut, liebe Tifosi, wir haben ja noch andere Kategorien für euch, ja, und zwar wir haben euch nach dem Flop des Spieltags gefragt und da möchte ich ein paar Vorschläge mal vorlesen und ja, fangen wir an mit Silver94, der hat geschrieben Bernardeschi und Arthur, dann Lukame17 schreibt Juves auftreten, Ranaldi Luca schreibt meine Roma, Pinom88 schreibt einfach nur Juve. Zico0017 sagt und mussten. Achso, ne, warte mal. Ja, sonst gibt es keinen Sinn. Der hat zweimal geschrieben. Mhm. Also Zico0017 schreibt Inter und das abgesagte Spiel. Andere Vereine hatten noch mehr Corona-positive Spieler und mussten trotzdem spielen. Ja, dazu darfst du auch gerne was sagen, René, weil das ist ja auch eine Sache, wo wir beide so ein bisschen diskutiert hatten. Ja, eigentlich hat sich die Lega damit nochmal ein Stück weit ins eigene Bein geschossen, weil es ja schon wieder nicht das erste Mal ist, dass man den Wettbewerb auf die Art und Weise verzerrt, ne?
Es gibt keine klare Linie, das ist Katastrophe. Inter kann ja nichts dafür, was die Lega macht. Das ist einfach nicht mehr zu durchschauen. Torino hatte abgesagte Spiele, aber die Woche drauf hatten die dann, glaube ich, noch 8 oder 9 Corona-Fälle, mussten trotzdem auflaufen. Da sind dann der halbe Kader von der Primavera dann am Start gewesen. Zu Beginn der Saison immer wieder mal Mannschaft, mal Juve hatte 3, 4 Erkrankte, Milan hatte 3, 4 Erkrankte. Das war eine Vielzahl von Mannschaften, die viele Corona-Fälle hatten. Da wird dann gespielt, da gab es gar keine Verhandlungen.
Neapel auch, glaube ich. Nee, bei Neapel war es auch so, dass die nicht spielen mussten. So war es, glaube ich.
Genau, bei Neapel war es auch so, die mussten auch nicht. Aber irgendwie gibt es keine klare Linie. Es kommt irgendwie so vor, wie sie ziehen ein Kärtchen und dann, jetzt ist aber Schluss. Und beim nächsten Mal, aber wir halten uns ans Protokoll. Und jetzt wieder, stopp, sofort, stopp. Und, aber zudem haben wir ja das Protokoll. Da denkst du, was? Einmal so. Jetzt war es ja dann vielleicht die britische Corona-Variante. Ich meine, wir wollen ja da jetzt nicht zu medizinisch werden, aber ich kenne mich einfach hinten und vorne nicht mehr aus, wann was in Ordnung ist, wann nicht. Und es bringt ja in Wahrheit gar keinen was, wenn da keine Linie drin ist. Ja. Na, die Interfans sind ja auch abgefuckt, denn was können sie jetzt dafür? Jetzt machen sie ja alle lustig und sagen, ja, scheiß Inter, die hatten dann nur Glück, jetzt fallen ihnen mal ein paar Leute aus und dann wollen sie nicht spielen. Oh, aber Inter hat ja nicht gesagt, sie wollen nicht spielen. Umgekehrt ist es natürlich genauso verständlich, wenn andere Mannschaften sagen, Alter, wir haben gespielt mit 7, 8 Ausfällen und war kein Problem und die brauchen nicht spielen. Also es ist für alle ein bisschen strange und schwer nachzuvollziehen, wann wird es wie gehandhabt und vielleicht gibt es auch eine klare Linie und wir sind zu dämlich, kann auch sein, aber ich glaube fast nicht, denn es gab ja sehr viele die sich da zu Wort gemeldet hat, das war bloß Pirlo, auch von anderen Seiten, wo man es gehört hat, dass es einfach keine klar erkenntliche Linie gibt, wann wird es wie gemacht und von dem her finde ich es einfach ein bisschen schade und ich würde jetzt Inter nicht als Flop des Spieltags, denn die können weniger dafür, aber es ist schlicht die Organisatoren, die das...
Die Lega, die Lega ist Flop des Spieltags, weil die da zu viel Covid-19 Uno spielen und keine klaren Spielregeln haben, dann machen wir es einfach so. Lega, Serie A, willkommen beim Flop des Spieltags in der Kategorie. Ja, dann haben wir Juicy Italo, der sagt Arthur. Harald Wehr sagt AS Rom. Fabio 93 sagt Juve. First Jan sagt leider ganz klar die alte Dame. Und ja, unser Freund Fanti, der lebt auch noch. Grüße gehen raus, René Fanta.
Ciao, nach Wien.
Genau, letztens noch sehr amüsiert über sein Video bei Lidl. Alter, ich feier dich, ehrlich. Du hast richtige Eier, Fanti, ne? Wenn man sich denn schon so ein Video raushaut, besser. Aber ich will jetzt nicht drauf eingehen, was er gesagt hat.
Ja.
Und er hat, Arthur tatsächlich nominiert. Und ja,
einer das der wenigen. So
die Vorschläge.
Einer der wenigen, der Arthur hatte.
Richtig,
Wenn man es jetzt auf Sportliche betrachtet, können wir es wahrscheinlich bei Arthur auch lassen.
Ja, habe ich auch. Ja. Also ich habe mich auch für Arthur entschieden.
Ja, ich würde auch sagen, Arthur hat es da auf jeden Fall verdient, nominiert zu werden.
Alles klar. Dann kommen wir zu euren Vorschlägen für die Top 11 des Spieltags. Wobei, eigentlich sind eure Vorschläge
schon mit eingeflossen.
Bis auf Geisch sind alle eingeflossen, ja.
Ja, da hat man einige PNs noch bekommen von unseren Patreons und von Instagram und überall, wo ein bisschen was reingekommen ist. Und das haben wir da eigentlich schon mit einfließen lassen, alles. Ja.
Genau. Dann haben wir euch gefragt, wer hat den Gagliardini der Woche verdient? Da kamen auch sehr interessante Aussagen. Zico 0017 meinte CR7. Ja, das ist schon hart. Dann Interjör schreibt Pirlo. Lassen wir einfach mal so stehen. Dann Milkan 01 sagt Juve. Silver 94 sagt Pirlo. Lukame 17 Arthur. Vitoriga sagt der italienische Fußballverband, Spielabsage Inter gegen Sassuolo. Halpert Benjamin sagt Arthur, Juicy Italo Arthur, Björn Hauer sagt Morata.
Ich glaube, die, was da Arthur hatten, die haben ein bisschen mit Flop des Spieltags, mit Galliotti ja, des Spieltags, glaube ich, vermischt. Pirlo, glaube ich, auch. Hat das auch nicht so viel geschossen. Nee. Das wäre dann der Montella der Woche gewesen. Ja, den können wir auf jeden Fall nominieren. Ja. Wir nominieren hochoffiziell den schlechtesten Trainer der Woche.
Andrea Pirlo. Bravo.
Der Meister war schon lange nicht mehr am Start, aber auf jeden Fall verdient, das hätte man fast vergessen. Ach du heilige Scheiße, der Montella der Woche. Ja, Pirlo, absolut. Ja, ich glaube, das erste Mal seit Saisonstart, dass wir Montella der Woche nominieren, Pirlo räumt gleich voll ab. Gratulationen gehen raus an Turin.
Genau, aber ja, heißt ja nicht, dass man dann zwingend ein schlechter Trainer ist. Ne? Es hat jetzt mal für den Spieltag gereicht, aber wollen wir Pirlo noch nicht zu früh abschreiben. So, ja, dann haben wir eigentlich alles, oder? Habe ich was vergessen?
Nee, wir haben geliefert.
Ja, so. Eigentlich schon, ne?
Jo, ich würde auch sagen, werdet Patreons und unterstützt uns.
Yes.
Auf der Patreon-App oder auch per PayPal, glaube ich, hast du irgendwas eingerichtet. Wer da Fragen hat, kann uns eine PN zukommen lassen und genießt dann an den freien Wochen ab und an mal gerne eine exklusive Analyse des Spieltags, den wir dann nur für die Patreons drehen.
Jo. Nicht nur das, ihr bekommt auch Behind-the-Scenes-Material. Hatten wir zum Beispiel mit Michi Swoboda, hatten wir jetzt zuletzt wieder Behind-the-Scenes-Material. Also es ist viel Bonus-Content dabei. Ja. Wer die Zukunft dieses Podcasts sichern möchte und noch Bonus-Material von uns haben möchte, in den freien Wochen sich das anhören möchte, der kann uns mit einem geringen Support unterstützen und erhält dann im Gegenzug eine Menge Bonus-Content. Genau. René, ich glaube, wir sind durch.
Wir sind auf jeden Fall durch, würde ich sagen. Und dann machen wir auch Schluss an dieser Körperlich Stelle.
Körperlich wie geistig und auch mit dem Podcast. Und daher machen wir nun Feierabend. Liebe Tifosi, ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.